Fachworte. Und das macht es manchmal etwas schwierig. Also Fachworte, die ich einfach so ganz normal verwende. Sünde, Heiland, das sagt mir was. Ja, ich weiß sofort bei Sünde ganz viele Dinge, dass es nichts mit Kuchenessen zu tun hat und dass das auch nichts moralisch ist, sondern dass das heißt, da ist jemand getrennt von Gott, der ist abgeschnitten von seiner Lebenskraft. Das ist für jemand, der dieses Wort nicht kennt, das erste Mal hört, der weiß überhaupt nicht, worum es geht. Genauso im einen Text, um den ein Bild, um das es heute geht, gerettet sein. Wer lang genug sich in christlicher Gemeinde aufhält, der weiß genau, um was es hier geht. Das hat eigentlich nichts mit diesem Ring zu tun. Nur, ne, wenn ich jemanden sage auf der Straße, du musst gerettet werden, ne, dann fragt er mich, bist du noch zu retten? Der weiß ja nicht, warum. Weil Rettung setzt Not voraus. Und jetzt erzähl mal jemanden, der sagt, ich habe gar keine Not, warum soll ich denn gerettet werden, dass er gerettet werden muss? Und dann merken wir an dieser Stelle, wie mag das denn gehen, dass ich diese Dinge Menschen kommunizieren kann? Und da würde ich gerne mit euch, ich hoffe, das ist die nächste Folie, einen Bibeltext lesen. Und zwar das ist genau der Anschluss an letzte Woche, das Apostelgeschichte 16, von 16 bis 40. Apostelgeschichte 16, 16 bis 40. Und wenn ich jetzt die Folien richtig in Erinnerung habe, kommt das jetzt auch. Genau.
Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herrn viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie:
Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen.
Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach:
Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst.
Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen:
Diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind.
Und das Volk wandte sich gegen sie. Und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut:
Tu dir nichts an! Denn wir sind alle hier.
Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach:
Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?
Sie sprachen:
Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.
Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen: Lass diese Männer frei. Und der Aufseher überbrachte Paulus diese Botschaft:
Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden.
Paulus aber sprach zu ihnen:
Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein. Sie sollen selbst kommen und uns hinausführen.«
Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern.
Da lese ich mal die Reste noch weiter. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien, und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Ich finde, eines von den spannenden Gegebenheiten gipfelt in dem Satz: Was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Also ganz viel in dieser Geschichte müssen wir nochmal hineindenken, aber läuft ja auf diesen Satz zu, dass da einer sagt: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Die Frage, die sich mir da stellt: Wie kommt er da drauf? Also Paulus hat doch gerade nicht gepredigt. Und auch die andere, die damit zusammenhängt: Was meint der denn damit? Was will er denn? Was soll denn sich da ändern in seinem Leben? Versteht ihr? Das ist ja genau das, wenn ich mit Menschen über Jesus rede und sage: Du brauchst Jesus. Und ich sage mal: Was denken die, wozu sie den wohl bräuchten? Was ist das, gerettet werden? Und da muss man diese ganze Geschichte insgesamt angucken. Und eins fällt merkwürdigerweise auf. Es wird ganz viel geschildert, auch Dinge sozusagen zwischen den Zeilen. Wer Bibel aufgeschlagen hat, kann dort lesen, nochmal nachlesen, diese Auseinandersetzung mit dieser Magd, mit dieser Hellseherin. Es steht: Und so geschah es viele Tage. Also der Zeitraum, den diese wenigen Zeilen beschreiben, können Wochen sein. Und irgendetwas passiert in dieser Zeit. Ganz am Ende treffen sie sich bei der Lydia und bei den Leuten in ihrem Haus. Das heißt, als Paulus in Philippi gepredigt hatte, als Lydia zum Glauben gekommen ist, dann entstand eine Gemeinde. Vielleicht eben keine 100 Leute, vielleicht nur 10 oder 15. Aber wann immer Gemeinde entsteht, entsteht das, was ganz am Anfang der Apostelgeschichte erzählt wird. Sie aber blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das ist die Demonstration des Reiches Gottes, des Himmels auf Erden. Gemeinde ist wirklich dieses Gegenprogramm zu all dem, was rings um uns herum ist. Und das hat immer seine Auswirkung. Allein, dass dort das gelebt wird, gemeinsam gehört wird auf Gott, dass Menschen Gemeinschaft miteinander haben und pflegen, nicht weil sie sich nur mögen. Das ist ja das, ne? Gemeinde ist ja nicht deshalb Gemeinde, weil alle, die hier sind, gleich ticken. Ja, im Gegenteil, überhaupt nicht. Aber die können anders miteinander umgehen, da entsteht ein Annehmen. Und ein Füreinander, einer trage des anderen Last. Das macht Gemeinde aus. Dass sie miteinander, gut, das mit den gemeinsamen Mahlzeiten ist im Moment jetzt nicht ganz so einfach, kommt aber wieder, keine Sorge, das kommt. Aber genau dieses Miteinander Tischgemeinschaft haben. Und das werden Qualitäten beschrieben, auch dass Leute miteinander beten und füreinander beten, sich gegenseitig vor den Thron Gottes bringen. Und so auch eine ganz andere Qualität von Anteilnahme ist. Das hat Auswirkungen. Das ist bemerkbar und sichtbar. Gemeinde ist nicht, darauf kann man nicht verzichten. Diese Welt braucht dieses Sichtbarwerden des Reiches Gottes mit Menschen, das erleben können, was denn das andere ist. Und das macht Leuten Appetit. Nicht jeder, der Appetit hat, isst auch gleich. Aber das ist die Atmosphäre, in denen das Evangelium zu hören ist. Und deshalb ist Gemeinde so wichtig, weil sie demonstriert, wie Gott das will, dass Menschen zusammen leben und miteinander diese Welt verändern. Ein zweites, die Situation, in der das Evangelium zu sehen und zu hören ist. Diese Magd, ich habe jetzt mal ein Bild gewagt, weiß nicht, ob das so richtig ist. Im Bibeltext steht ursprünglich, sie hat einen phytischen Geist. Wer sich jetzt so ein bisschen in der griechischen Mythologie und in der Antike auskennt, Orakel von Delphi. Sagt euch das was? Also das ist da, wo so eine Frau da in Trance gerät durch die Dämpfe, die da aus der Feldspalte kommen, und ein Priester versucht dann, ihr Gemurmel irgendwie zu deuten. Und das ist das Sinnbild für alle Wahrsagerei damals in der Antike. Und irgendwie konnte sie das. Und jetzt könnte man ja sagen, eigentlich ist es doch cool, wenn man sozusagen Werbung von der anderen Seite bekommt. Also die einen sagen, ne, Kritik, das ist die beste Unternehmensberatung. Und wenn sich Leute aufregen, dann kann das doch nur gut sein, dann gucken die Leute hin, oder? Und wenn sogar, ne, wenn die dunkle Seite sogar zugibt, da ist einer, der ist stärker. Herr Paulus müsste doch sagen, Halleluja, die haben es begriffen. Dann müsste ich umdrehen und sagen, hier, hör doch zu, dann wirst du genau, wohin müsst. Und er macht das nicht. Paulus sagt, ich nehme keine Werbung von der anderen Seite. Das will ich nicht. Warum? Warum, sagt jemand, ich will keine Werbung von der anderen Seite? Nicht, dass Christsein keine Werbung braucht. Aber die Werbung, dafür sind wir zuständig. Paulus sagt, ich will nichts zu schaffen haben mit der Finsternis. Jesus hat auch, wer sich erinnern kann bei den Evangelien, dort, wenn die Geister ihnen bezeugt haben, wie groß er ist, sie sofort rausgeworfen. Er sagte, ich habe es nicht nötig. Was braucht diese Klarheit zu sagen? Jesus ist Herr. Und also brauche ich niemand anderen. Ein anderer Grund liegt vielleicht auch darin, dass die gute Frau... Was erzeugt das für ein Bild bei Leuten, die Jesus nicht kennen, die von Gott nichts wissen? Der höchste Gott, das war absolut klar in Philippi. Das ist, wenn man sich an alle Normen und Regeln hält, das ist er hier, das ist Zeus. Sonst passiert das, dann kommt Christsein irgendwie in eine Vermischung mit irgendwelchen Dingen, die überhaupt nicht von Jesus sind, die nicht aus der Bibel sind. Und Paulus sagt, nein, es braucht eine Klarheit. Es braucht es zu sagen, ich gehöre zu Jesus und das andere, dann nehme ich nicht mal Hilfe an. Paulus wird zornig darüber. Also nicht bloß, weil die Frau so rumschreit, man hat es ein bisschen gehört, deswegen mag ich diese Hörbibel so, das war schon ein bisschen nervend, die Gute. Also, aber das andere zu sagen, nein, überhaupt nicht von dieser Seite. Es braucht die Unabhängigkeit der Verkündigung. Aber genau da hinein und dadurch redet das Evangelium. Es ist eben etwas anderes. Es ist nicht das Weiterdenken einer religiösen Einstellung. Christsein heißt eben nicht, du sollst noch ein bisschen religiöser werden. Sondern Paulus hat eine Rettungsnachricht. Und dann kommt ja ein merkwürdiger Punkt da rein. Die Leute merken sofort, dass mit dem Christsein ist geschäftsschädigend. Und wenn der Bibeltext genau vor Augen hat und nochmal nachliest, dort heißt es, sie führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden, verkünden andere Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Das Erste ist, Menschen merken schon, wenn das mit dem Evangelium, wenn man das ernst nimmt, dann redet mir jemand anders noch ins Leben hinein. Ich kann mich sehr gut erinnern, ein Gespräch mit einer jungen Frau gehabt, und dann sagt sie mir, auf einer Freizeit gewesen, dann sagt sie mir sehr deutlich, du, ich weiß genau, was du willst. Eigentlich müsste ich Jesus mein Leben übereignen. Also sie war schon länger in einem Jugendkreis dabei und sie sagt, das will ich aber nicht. Ich will selber Herr meines Lebens sein. Wer ein bisschen was von dieser Botschaft vom Evangelium merkt, vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes, der merkt, genau das ist das Problem. da redet jemand mit. Und es kann durchaus geschäftsschädigend sein. Und dann kommt das Zweite. Ne? Sie gehen jetzt völlig auf die Vorurteile, die es damals schon gegeben hat. Wer sich mit Zeitgeschichte des Römischen Reiches beschäftigt, merkt, Antisemitismus, Antijudaismus war damals schon genauso oben wie heute. Das ist völlig verrückt. Ja, dieses Klischee der Juden, die alles durcheinander bringen. Das Gleiche passiert immer. Ne? Dort, wenn du erzählst, ich bin Christ, dann kommen sofort die Ersten, die sagen, denkst du, oh, bist was Besseres, oder? Du meinst, du hast alles. Und wenn du dann noch in einem Gespräch sagst, du hast sowas wie Heilsgewissheit, das heißt, ich weiß genau, ich bin Kind Gottes, wie wir es gesungen haben, danke für das Lied. Dann werden die Leute sehr misstrauisch und sagen, Moment. Was sofort die Maschinerie der Vorurteile kommt. Und auch das Dritte, was sie dann sagen, und sie verkünden Ordnungen, die, genau, Christen sagen, es gibt andere Ordnungen, keine Ordnung, die wir uns selber geben, sondern die Gott gegeben hat. Es gibt eine Autorität, die sagt, wie Leben gestaltet werden soll. Und dann sagen Leute, Moment, Ordnungen sind gut, aber darüber sollten wir mindestens nochmal abstimmen. Und Gott sagt, na, so ganz so demokratisch habe ich es jetzt nie gedacht. Und das eine ist die Situation, in der das Evangelium redet, das andere ist, auf was es trifft. Vielleicht muss man das an vielen Stellen mal durchdenken. Warum reagieren Menschen, wie sie reagieren? Nicht immer das Böse, die sind alle doof und die sind alle irgendwie gegen mich. Hängt es vielleicht doch mit dieser Botschaft zusammen? Dass wenn Gott Menschen liebt, er sagt, ich will dich retten, dass Leute sagen, ich will aber gar nicht gerettet werden, weil ich finde es auch schön im Wasser. Und dann passiert ja das, ich habe jetzt mal ein wunderschönes Bild, ich gebe zu, das ist von den Zeugen Jehovas, die haben wirklich schöne Bilder, das ist aber das einzige Schöne dort. Weil das Bild erklärt nochmal, dass sie wurden in den Stock gespannt, was das meint. Stock, das ist dieses Teil, ist ein bisschen dunkel, ne, wo die kleine Ratte oben drauf sitzt. Da werden die Füße rein. Das sieht jetzt immer schon, also so wie es hier gemalt ist, sieht das noch nach Wellnessurlaub aus. Wenn man so Folterinstrument, ich habe es die Woche mal gemacht, ist nicht schön, so ein bisschen guckt, was da alles gibt. Es gab auch noch einen Block, da war hier oben drauf noch so ein Balken und da waren die Hände drin. Das ist die Situation. Und auch dieser Kerker sieht noch relativ sauber aus für die Löcher, die damals Kerker gewesen sind. Nur mal so viel. Das ist die Situation, in die die Leute das bringt, die von Jesus reden. Muss man auch mal überlegen. Wir in Deutschland haben die wunderbare Situation, dass wir wegen des Glaubens kein Problem haben. Keines. Im Gegensatz zu anderen. Am 14. Februar wird ein Mann von Open Doors da sein, Gottesdienst halten und uns sicherlich von Leuten erzählen, die genau solche Situationen kennen. Aber das Interessante ist, dass vielleicht genau das so eine Situation ist, die Menschen anspricht. Was passiert dort? Eigentlich hätten die beiden jetzt Grund genug, einander die Wunden zu lecken und zu erzählen, wie ungerecht es ist und was man eigentlich machen müsste. Und vielleicht auch, ne, gerade nochmal das mit dem römischen Bürgerrecht. Ne? Also Paulus war ja auch kein, man könnte ihn auch sagen, er war sehr cholerisch. Ja, und dass er dann so immer mehr aufregt und sagt, ne, ja, die wären das aber, also, ja, wenn ich könnte, wie ich wollte. Was dann alles abgeht. Interessant, wenn du Bibeltext liest, das passiert eben nicht. Könnte es sein, dass es eine Qualität ist, was andere Menschen genau dazu bringt, hinzuhören, was du sagst? Wenn man das liest, was die dort schreiben, ne, Christen, die sich nicht wegducken und wegstehlen, also sie hätten ja auch dann gehen können. Das Erdbeben kommt und dann hätten die ja einfach weg. Machen die nicht. Und die hätten sogar einen Beweis gehabt. Petrus ist auch durch sind die Fesseln abgefallen und dann ist er gegangen. Also, Gott hat es bloß den Engeln nicht geschickt. Wir sollen jetzt gehen, machen die nicht. Könnte es sein, dass es so ein Lebenszeugnis ist, was Menschen zuhören lässt, die Botschaft, die wir haben, zu sagen, und ich bleibe in der Situation? Ich finde, es kostet Kraft. Mehr Kraft, als zu sagen, ich glaube an Jesus. Ein zweites, eben statt dem Rumgemecker fangen die an, Gott zu loben. Also nochmal, deswegen auch das Bild. In dieser Situation fangen die an, Lobpreis. Um Gott zu ehren. Nicht, weil es ihnen so gut geht, sondern weil Gott Gott ist. Weil Anbetung das tiefe Atemholen der Seele ist. Nicht das Emotionale, sondern weil dort die geistlichen Dinge wieder klar werden. Mitten in der Nacht fangen sie an, Gott zu loben. Das ist genau das, was wir brauchen. Dort, wo Menschen sich hinstellen und sagen, und jetzt fange ich an, Gott zu loben. Ich will dem Herrn loben. Das liest in den Psalmen ganz viel. Nicht, ich fühle mich in der Lage, Gott zu loben, sondern ich will den Herrn loben. Das ist ein Entschluss meines Herzens zu sagen, und jetzt lobe ich Gott. Und richte meinen Blick wieder auf sein Können, auf sein Tun und auf sein Herrsein. Und damit kommen die Dinge wieder ins Normale. Was bringt Leute dazu, zu sagen, ich könnte gerettet werden? Vielleicht auch Situationen, die für sie existenziell schwierig werden. Der Kerkermeister erkennt es sehr schnell, dass er sagt, oh weh, die sind alle weg, jetzt, wo ist mein Schwert? Ein Kerkermeister war damals kein Beamter, sondern der war städtischer Sklave. Manche Beamte, okay. Der wusste genau, was jetzt passiert. Wenn die Gefangenen weg sind, was so dramatisch auf dem Marktplatz war, das waren prominente Gefangene. Und der hat es versäumt, sie zu bewachen. Das war für ihn das Aus. Das war nicht nur Schmach, sondern es war sein Todesurteil. Und die Römer waren nicht zimperlich. Und vielleicht ist auch so, was bringt Leute dazu zu sagen, dass ich gerettet werde? Vielleicht auch, dass es eben solche Christen, die Gemeinde erleben, die es sehen, wie Christen in Leben gestalten, auch in Schwierigkeiten, ein Stück ihrer Sehnsüchte nach oben spült, die immer da sind. Für mich so der Anfahrtsweg, die Frage, wie kommt der denn dazu, zu sagen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das Lebenszeugnis von Christen ist so unendlich wichtig. Wilhelm Busch, also nicht der mit Max und Moritz, sondern war mal Jugendpfarrer und Evangelist in Deutschland, 50er, 60er Jahre, also der ist gestorben, als ich geboren worden bin, ne? Also ganz früher. Und der hat immer gesagt, rede nicht von Jesus, ohne dass du gefragt wirst. Ja, und die Hälfte der frommen Christen in Jugendkreisen, weiß ich, atmen dann immer auf und sagen, und dann schiebt er den Satz nach, lebe so, dass du gefragt wirst. Manchmal möchte ich mir und uns die Frage stellen, sagen wir, warum fragt uns keiner? Nochmal so, nochmal eine Frage drauf, zu der die Benny gestellt hat. Gerettet sein heißt ja, wie komme ich zum Glauben? Und nun kannst du, wenn du Apostelgeschichte liest, ganz spannend was entdecken zu sagen, dieses zum Glauben kommen wird in der Apostelgeschichte ganz verschieden erklärt, mit ganz verschiedenen Worten und Situationen. Ich habe mal ein paar zusammengestellt. Das erste, Erkennen der Wirklichkeit. Ganz am Anfang Apostelgeschichte 2, Petrus predigt und dann steht dieser Satz, da ging es den Menschen durchs Herz. Was bedeutet das? Das war der Punkt, an dem sie umgedacht haben, umgekehrt sind. Wenn es einem durchs Herz geht, erkennt ein Mensch die Wirklichkeit Gottes und seine eigene. Oder das zweite, Suchen und Finden. Bei einem anderen, dem Finanzminister von Äthiopien war es, Apostelgeschichte 8, kann man auf der Homepage schon mal nachhören. Dort ist er drin, der stellt Fragen. Der beginnt in Bibel zu lesen und Fragen zu stellen, sagt, verstehe ich nicht, ich muss mir jemand erklären. Das ist ein anderer Zugangsweg, in dem einer sagt, ich suche und ich finde. Das andere mit dem Zerbruch, das ist dann Paulus. Kurz vor Damaskus bricht sein ganzes Leben zusammen. All das, was er bisher hatte. Oder sich Gott anvertraut von den Christen in Thessalonichus. Und sie begannen auf Gott zu vertrauen. Zum Glauben kommen heißt, ich beginne auf Gott zu vertrauen. Oder die Lydia letzte Woche, der öffnete der Herr das Herz, sich öffnen. Hier beschreibt Lukas zum Glauben kommen mit gerettet werden. Was soll ich tun, um gerettet zu werden? Gerettet wovon? Christen wissen oder sagen ganz natürlich aus der Sünde. Weihnachtsgeschichte, Gott sagt dem Josef, du sollst dem Kind den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Sünde, das ist diese Trennung von Gott. Zu sagen, da ist einer, der hat keinen Anschluss an das Leben, an die Quelle des Lebens. Und das wirkt sich verschieden aus. Ich habe euch mal 4 Bilder mitgebracht, was das deutlich machen kann, warum jemand sagt, ich möchte gerettet werden. Das erste ist, die Bibel erzählt, Sünde heißt gefangen sein, gefangen in mir. Zu merken, ich bin Herr meiner Triebe, auch meiner dunklen Triebe und ich komme da gar nicht los. Gefangen sein in vielen verschiedenen Facetten. Macht sich manchmal deutlich bis hin in Süchten. Muss aber nicht. Aber dieses Gefangensein spüren Menschen ganz unterschiedlich. Das heißt, gerettet werden, ich möchte gern befreit werden. Oder, die Bibel erzählt davon, Gott sagt manchmal, das ganze Volk war verdorben. Das ist also schlecht geworden. Irgendwo angeschimmelt. Das ist Sünde, zu merken, ich bin gar nicht so, wie ich sein sollte. Wir reden heute an dieser Stelle oder bei manchen Theologen, bei manchen Missionstheologen, wir haben es heute mit einer Schamkultur zu tun. Und er meint nicht schämen, ach guck mal, wie doof ich aussehe, sondern eben dieses Merken zu sagen, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich weiß schon, wie ich sein sollte und dafür schäme ich mich unendlich. Das ist eine Folge von Sünde. Das ist kein anderer Sündenbegriff. Zu merken, das ist nicht gut. Oder ein drittes, dieses Verlorensein, zu merken, ich habe nicht die Gemeinschaft, die ich hätte. Das meine ich nicht nur eine Gruppe, sondern überhaupt die ganze Sünde auf Ebene von Beziehungen. Ich habe mich verloren, verrannt, bin ganz allein. Und sage, ich komme gar nicht wieder raus. Das ist Sünde. Und eine Folge der Sünde. Oder das, was die meisten Christen kennen, dieses Bild von Zielverfehlung. Sie sagen, irgendwie fühlt sich das Ganze etwas sinnlos an. Das ist schon eigenartig. Sinn kannst du dir nicht selbst geben. Kann sich Ziele setzen. Aber Sinn kann ich mir nicht geben. Das ist etwas wie andere Dinge, das mir nur von außen zugesprochen wird. Zu sagen, warum bin ich da, wozu bin ich da? Das wird mir gegeben von außen. Und Zielverfehlung, Sünde heißt, mir ist der Sinn abhanden gekommen. Das merken Leute auf unterschiedlichste Art und Weise. Vielleicht ist genau das der Blick, den wir brauchen, neben dem Lebenszeugnis. Der Blick beim Menschen zu sagen, sag mal, was ist eigentlich das, warum da gerettet werden will? Wo ist dieser Punkt, wo Sünde deutlich wird? Nicht erst, weil er seine Frau schlägt, säuft und unter der Brücke schläft. Weil Sünde eine Realität ist. Das heißt, ich will gerettet werden. Das sind alles Zustände, wo man sagt, da kann ich nur gerettet werden. Da muss mir jemand anderes helfen. Und deswegen können Paulus und Silas dann auch sagen, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus. Du brauchst den, der Dämonen ausgetrieben hat. Der die Macht hat, Bindungen und Gefangenschaften zu lösen. Du brauchst den, der heilen kann, der innerlich und äußerlich heil machen kann. Das ist Rettung. Du brauchst den, der Vergebung in Leben hineinspricht und damit frei und neu macht und Gemeinschaft deutlich macht. Das Bild ist aus Johannes 8. Die Frau, die vor Jesus geschleift wird, die musste sich nicht mal ausreden sagen. Ne? Da war ganz klar, es war stattbegangen, das ist eine Sünderin. Und Jesus sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Erlöst und vergibt. Und Jesus gibt Sinn und Inhalt. Letzte Woche in Bibelkreisen Bergpredigt miteinander betrachtet. Da ist ganz viel drin von diesem Sinn und Ziel eines Lebens. Das, was Jesus ein Leben hineingibt. Genau das ist das, was einer braucht, wenn er sagt, ich möchte gerettet werden. Und die beiden sagen, das geht nur mit Jesus und nur bei Jesus. Du kannst nicht bei uns festmachen, sondern du musst bei ihm festmachen. Und als Erfüllung von Jesaja 43, der Vers ist mir gestern nochmal eingefallen und gedacht, den muss ich heute irgendwie sagen. Jesaja 43 ist eins für mich von den Punkten, wo erzählt wird, prophetisch erzählt wird, was denn diese Rettung ist. Ich habe dich geliebt. Du bist mein. Dass Gott sagt, du gehörst zu mir und ich lasse nichts mehr, keinen anderen mehr an dich heran, der dich kaputt machen kann. Selbst wenn du durchs Feuer gehst, wenn du durchs Wasser gehst, es wird dir nicht schaden, weil du bist mein. Genau das ist Rettung. Angekündigt im Alten Testament. Und Jesus, der Retter, der Heiland. Irgendwie geht es jetzt nicht weiter. Du müsstest jetzt mal drücken, bitte. Also, glaub an den Herrn Jesus Christus. Ich habe nochmal von letzten Sonntag diese zwei Bibelverse, Römer 10, weil mir das diese Woche nochmal deutlich geworden ist, zu sagen, was meint denn Leute? Ne? Glaube an den Herrn Jesus. Was heißt dieses Glauben? Da hören wir jetzt nochmal rein.
Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet.
Also nochmal diese beiden Dinge zu sagen, ne? Jesus ist Herr und Jesus ist auferstanden. Mit dem Munde bekennen, nochmal, das heißt nicht bloß sagen, das ist so oder ich erzähle das irgendjemandem. In meiner Jugendzeit haben wir das sehr so verstanden, zu sagen, hier mal, ne, nur wer Zeugnis gibt, ist gerettet. Nee, das ist eine Folge davon. Dieses Bekennen heißt ganz deutlich zu sagen, ich anerkenne das, Jesus ist mein Herr. Und dann das andere, mit dem Herzen zu vertrauen, Jesus ist auferstanden, Jesus ist gekommen, gestorben für uns, hat für Sünde bezahlt und ist auferstanden und nimmt uns mit hinein in das Leben. Genau das ist dieser Glauben, den sie empfehlen. Und sagen, genau das ist das, was du brauchst. Das ist der Rettungsanker. Durch Gottes Gnade aus Glauben. Wie ist es bei Menschen? Die Therese hat mir ein Video noch geschickt, habe noch zwei. Diese Woche sind leider keine eingegangen. Könnt ihr euch noch mal überlegen, wer noch ein Kurzvideo machen möchte, wie er zum Glauben gekommen ist. Das hören wir uns jetzt mal an.
Hey, ich bin eins von diesen durchgeklappten Kindern. Seit Generationen sind bei mir alle schon Christen und kennen Jesus und ich finde das total cool. Richtig kennengelernt habe ich Jesus, ich glaube mit 6 ungefähr in dem Alter. Meine Eltern hatten mich allein zu Hause gelassen. Und meine Patentante sollte mich wenig später abholen. Wirklich, vielleicht eine halbe Stunde war ich allein zu Hause, aber ich kam mir ganz, ganz, ganz furchtbar einsam vor. Und dann saß ich da und habe geweint und nebenher hatte ich so eine Feiert-Jesus-Kassette damals noch an. Und ich habe die Lieder angehört und dabei so vor mich hingeschluchzt, weil ich ganz alleine war. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach total getröstet wurde und wie mich das richtig ermuntert hat, diese Lieder zu hören und die Kassette zu hören. Für mich jetzt später, von meinem reflektierten Standpunkt aus, kann ich sagen, ja, da habe ich das erste Mal wirklich Lobpreis erlebt. Das war der Hammer. Mit 6.
Gott hat ganz unterschiedliche Geschichten. Wie Leute zum Glauben kommen, wie sie gerettet werden. Und dann ist ja das Interessante, der Kerkermeister holt die dann bei sich in die Wohnung und er ließ sich taufen. Abgedacht, das ist nochmal ein Punkt, ne? Ich kann jetzt nicht nochmal eine ganze Predigt über Taufe halten, machen wir vielleicht auch mal. Das hier habe ich gefunden in, weiß nicht, wer das kennt, New City Katechismus, kann man bei mir ausleihen, gibt es auch eine App dafür, ist eine moderne Form des Katechismus. Wer einen guten Konfirmandenunterricht hatte, der hat schon mal den Kleinkatechismus gelernt oder zumindest hineingeguckt und damit konfrontiert worden. Katechismen sind dafür da, dass mal die Dinge kurz erklärt werden, dass ich kurz mal habe. Und hier wird gesagt, ne, die Taufe ist die Waschung mit Wasser im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie kennzeichnet und besiegelt unsere Gotteskindschaft in Christus, unsere Reinigung von Sünde und unsere Hingabe zu Christus und seiner Gemeinde. Zwei Begriffe, die mir dort wichtig sind, weil es geht dort darum, das festzumachen. Kennzeichen heißt wirklich zu sagen, ja, hab's drauf, zu sagen, da ist ein Label drauf. Ich gehöre dazu. Das ist bei Taufe eines der Zeichen, ne? Das ist eine Aussage. Das andere ist aber, in Taufe handelt Gott und er sagt, und ich drücke dir mein Siegel auf. Siegel heißt beglaubigen. Alles, was gesiegelt ist, ist beglaubigt. Manchmal sind Leute da und sagen, kannst du mir irgendein Zeugnis schreiben für irgendjemanden? Und wenn das dann heißt, ne, es soll ein Siegel drauf sein, muss ich immer sagen, ich kann das nicht, das kann ein Pfarrer, weil ein Pfarramt darf siegeln, ich darf nicht siegeln, ich kann unterschreiben, stempeln und ein schönes Bild machen oder so. Weil hinter einem Siegel steht eine amtliche Macht. Das ist auch wichtig so, deswegen heißt das so. Aber das heißt für Taufe, Gott drückt den Stempel auf und du bist mein Kind, kannst du glauben. Und aus diesem Siegel leben. Taufe ist der Anfang des Glaubens. Und dann kommt noch mehr. Zum Anfang des Glaubens, ich zeige mal ein Bild, das ist Julian, ne? Julian guckt vielleicht zu, das müsste jetzt 2 Jahre her sein, 3, das müsste 2, ne? 2 Jahre her sein, mit Christian Samratsch. Der Georg hat noch über seine Taufe, Georg kommt aus dem FEG, und hat uns über seine Taufe noch was erzählt.
Mir war Jesus nie richtig fremd, da meine Eltern mir eine Beziehung zu ihm vorgelebt haben. Richtig konkret wurde es dann auf einer Freizeit, wo bei einer Gebetszeit in meinem Kopf das Thema Taufe ganz groß wurde und für mich klar war, okay, jetzt bist du selber dran, es reicht nicht mehr das Vorleben, lass dich taufen und mach selbst.
Kurz und schmerzlos. Ja, an dem Punkt kommt zu sagen, das ist jetzt dran. Das ist jetzt dran, dass ich mit Jesus lebe. Das andere dazu ist, wir in unserer Gemeinde taufen auch Kinder. Wir sagen, Gott handelt genauso an Kindern. Und dann ist ja die Frage danach zu sagen, sag mal, wie geht es dann weiter? Das ist ja schade, bei dem Kerkermeister lesen wir nichts. Was war nach 3 Wochen? Was war nach 4 Jahren? Wir wissen es nicht. Vielleicht müsste man Philipperbrief nochmal genau lesen. Sagen, vielleicht erkennt man doch in irgendeiner Aussage Dinge von dem Kerkermeister. Schwierig. Zum einen zu sagen, genau das aber ist so wichtig zu sagen. Ich will diese Entscheidung mir vor Augen halten. Egal, ob ich als Erwachsener getauft bin oder als Kind. Es gab bei uns im Gemeinschaftsverband, weiß nicht, wer das kennt, diese CD. Hat die jetzt schon jemand mal irgendwie gesehen? Nein, das ist fatal. Da haben sich ganz viele Leute Gedanken gemacht, wie Glaube in Familien gelebt werden kann. Ich bin jetzt gerade dabei, das auf irgendeine Homepage, entweder dieses Verbandes oder von uns zu bringen, diese Statements, wo man sagen kann, so könnte man das leben. Und auch zu sagen, wie geht man denn um bei Kindern mit Taufe? Wie lebt man denn daraus? Und dort hat eine Familie Otto aus Chemnitz, die haben dort einen kurzen Beitrag gemacht.
Wir haben uns entschieden, unsere 3 Kinder jeweils als Säuglinge taufen zu lassen. Nicht aus traditioneller Sicht, sondern uns war wichtig, sie frühzeitig mit Gott in Verbindung zu bringen, um Gutes in ihr Herz auszusehen. Weil sie schon als Babys getauft worden sind und sich daran nicht erinnern können, möchten wir einmal im Jahr mit ihnen gemeinsam an dieses besondere Ereignis zurückdenken. Dazu eignet sich natürlich der Kalendertag der Taufe. Als erstes zünden wir morgens zum Frühstück die Taufkerze an. Die Kinder sollen das Licht und die Wärme als sichtbares und spürbares Zeichen für die von Gott empfangene Liebe erfahren. Danach bekommen sie immer ein kleines Geschenk und eine Karte mit einem Segensspruch. Die Freude ist natürlich groß. Wir wollen ihnen vermitteln, sein bedingungsloses Ja ist ein Geschenk. Alles, was wir tun können, ist, diese geschenkte Liebe anzunehmen. Wir beten und danken Gott, dass er jedes unserer Kinder als sein eigenes ansieht und wertschätzt und bitten ihn, sie auch weiter zu begleiten und zu segnen. Inzwischen kennen unsere zwei Großen auch ihren Taufspruch und wir kommen, soweit möglich, darüber ins Gespräch und tauschen Erfahrungen aus. An diesem Tag blättern wir gern mit ihnen im Fotoalbum der Taufe. Davon hat jedes Kind ein eigenes. Wir erinnern uns an schöne gemeinsame Stunden, reden über unsere Wünsche von damals und heute. Die Kinder stellen Fragen über die Paten oder erzählen von Erlebnissen mit ihnen. So erkennen sie, wie wichtig uns dieses Ereignis ist. Wir hoffen, dass die gute Saat weiter in ihnen heranwächst und einmal Frucht hervorbringen wird und sie später ihr eigenes Ja zum Glauben finden werden.
Das mal als eine Möglichkeit zu sagen, so geht es weiter. Andere Möglichkeiten, habe ich mal ein paar noch aufgenommen. Das wäre nochmal dieser New City Katechismus, gibt es eine App, gut gemacht mit Fragen und Antworten dazu, mit Texten dazu. Einfach mal gucken im Store, die gibt es. Das andere ist, wo ich sage, so kann das auch weitergehen, mein Glauben wachsen. Die malen die Bibel. Mir fällt jetzt gerade das Wort, bitte? Bibelprojekt, danke. Bibelprojekt, es gibt im Deutschen eine App am Start, wo man dort auch weitermachen kann. Dass man sagen kann, da will ich meinen Glauben, mein Vertrauen auf Gott trainieren. Was anderes, also ist die Werbung, seit letzter Woche gibt es in der Basisbibel die komplette Bibel. Ich habe 18 Jahre darauf gewartet. War sehr lange, freue mich sehr. Einfach ist eine Bibel in verständlicher Sprache, entweder für sich selber oder ne, die Älteren, für Enkel, Paten und so gut zu schenken. Und auch Bibel verstehen, mal nochmal Hinweis auf Bibellesehilfen, die bei uns relativ viele haben. Das Leben aus dem Wort vom Gnadauer Gemeinschaftsverband. Möglichkeiten zu sagen, damit genau das, dieses Glauben und Bekennen in meinem Leben drin bleibt. Nicht nur sagen, ich möchte es anderen anbieten, sondern ich möchte dabei bleiben. Und das Wichtigste ist, wir leben Gemeinde. Dass Menschen gerettet werden und am Ende auch gerettet bleiben. Gerettet werden heißt, da ist einer, der holt mich aus meinem Zustand heraus. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich Danke sagen, dass du der Retter bist. Du kennst uns. Und du kennst diese Welt, weißt, wo sich Macht der Sünde überall zeigt. Und danke, dass du der Herr bist, dass du auferstanden bist. Und dass du jeden befreist, dass du rettest. Wollen dich das bitten auch von Menschen, die wir kennen, die wir lieb haben und die irgendwie das noch nicht geschafft haben. Wollen dich bitten, dass du uns gebrauchst, ihnen das zu sagen und vorzuleben. Ja, darum wollen wir dich bitten, dass du uns selber, auch uns als Gemeinde, das schenkst. Dass wir als Licht in dieser Welt hinein leben, dass Menschen etwas mitbekommen von dir. Danke, dass du der bist, der uns dazu befähigt. Amen.